Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Aber sie haben ihren Glauben behalten und sind deshalb für uns zu Glaubenshelden geworden. Und ich habe euch einen Vers noch abschließend dazu mitgebracht, über den ich diese Woche gestolpert bin, wo ich einfach gedacht habe, yes, der drückt nochmal richtig aus, wie wichtig das alles ist, die Sache mit dem Glauben. Kannst du schon mal die nächste Folie machen, könnt ihr mitlesen. Steht im Jakobus 1, der Vers 12, war diese Woche in den Tageslosungen mit dabei. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben, krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Das ist doch das, um was es bei uns geht, oder, im Leben. Da wollen wir doch reinwachsen und da wollen wir doch mit dabei sein. Aber diese Glaubenshelden hatten eine Sache in ihrem Leben gemacht, die, glaube ich, sie beeinflusst hat für den Rest ihres Lebens. Sie haben die Entscheidung irgendwann mal getroffen, tatsächlich zu glauben. Diese Entscheidung muss man irgendwann mal treffen und auch daran festhalten und zu sagen, ich habe einen festen Glauben, ich sag mal einen unerschütterlichen Glauben, unshakable. Gibt es so ein schönes Lied von ICF, vielleicht kennt ihr das, Hier ist mein Herz. Auch auf Englisch, da geht es darum, unshakable zu sein, einen unerschütterlichen Glauben zu haben und auch zu behalten. Und die Glaubenssache ist eine Herzenssache. Es gibt diesen schönen Bibelvers aus den Sprüchen 3, den habe ich euch auch nochmal mitgebracht, Sprüche 3, 5 bis 6, ihr kennt den alle, wir hatten den, glaube ich, letztes Jahr auch mal bei der Taufe, bei Markus, aber beim anderen Markus war das, glaube ich, der ausgewählte Vers. Verlass dich nicht, oder? Ja, genau, der Markus Fischer. Weiß ich noch, hatte ich nämlich diesen Vers auf dem Herzen für ihn. Verlass dich nicht auf den eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Und das haben diese Glaubenshelden, glaube ich, alle irgendwo erlebt. Die waren in Situationen, wo der Verstand ihnen eigentlich gesagt hat, okay, es ist vorbei, du kannst deinen Glauben aufgeben, aber ihr Herz hat gesagt, nein, du hast dich entschieden, halte an deinem Glauben fest und Gott kann Dinge tun, die unseren Verstand weit überschreiten. Amen. So ist es doch, gell? Und ein wichtiger Gradmesser für unser Herz, jetzt kommt die Brücke zu meinem Thema, ich habe probiert, eine Brücke zu bauen, ich hoffe, sie hält. Ein wichtiger Gradmesser für unser Herz aus Gottes Sicht ist auch unser Verhältnis zu Geld und Besitz. Ich werde euch gleich erklären, warum. Kommt vielleicht jetzt ein bisschen komisch daher, aber es ist so. Wenn man die Bibel reinschaut, es gibt ja schlaue Leute, die zählen mal so, wie viele Verse zu welchem Thema drin sind. Mehr als 2000 Verse von der Bibel handeln über Geld und Finanzen und Besitz. Mehr als 2000. Und es ist viel mehr als zu vielen anderen hochgeistlichen Themen. Muss man sich ja mal überlegen. Okay, jetzt gucken wir uns mal Jesus an. Fast die Hälfte der Gleichnisse, die er gebraucht hat im Neuen Testament, in den Evangelien, behandeln auch das Thema. Also auch für Jesus war das was anscheinend ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich habe das Thema immer schon sehr auf dem Herzen gehabt und immer mal wieder kommt es hoch. Dann habe ich mal geschaut, wann hatten wir das eigentlich zum letzten Mal hier in der Predigt als Thema? Und da bin ich auf 2019 gestoßen. Habe ich gedacht, boah, schon 4 Jahre lang haben wir nicht mehr über so ein Thema gesprochen, dass Gott eigentlich so wichtig ist und dass Jesus eigentlich so wichtig war, wo Jesus quasi täglich fast davon gesprochen hat. Beim letzten Mal war das auch ich. Offenbar bin ich der hier, der das Thema am meisten auf dem Herzen hat. Habe ich gedacht, hey, das ist jetzt auf jeden Fall mal wieder dran. Und ich muss sagen, ich beschäftige mich immer wieder mit dem Thema und ich beschäftige mich auch gern damit. Mich fasziniert es, mich auch mit Geld auseinanderzusetzen. Und ich denke, ich habe auch seit 2019 vieles dazugelernt, in Theorie und Praxis, und möchte einfach sozusagen mal eine Fortsetzung von dieser Predigt machen. Ich werde auch noch mal ein paar Grundlagen erläutern, aber ich möchte euch halt auch wirklich ein paar praktische Dinge mit auf den Weg geben, im Umgang mit Geld und Besitz. Ich habe gemerkt, wie herausfordernd dieses Thema auch ist. Ich habe wirklich in der Zwischenzeit viele Bücher zu dem Thema gelesen, habe ein paar Seminare mir angeschaut und angehört und sogar einen Podcast höre ich mir ziemlich regelmäßig an, der heißt O, du heiliges Geld. Ist von einer Gruppe, die nennt sich Bibelfinanz und die kennen sich wirklich sehr, sehr gut mit dem Thema aus. Das sind Christen, der eine ist sogar im Beruf auch Finanzberater, also der beschäftigt sich sehr viel mit Geld, aber auch sehr viel mit der Bibel. Und die gucken ganz genau hin, was sagt eigentlich die Bibel über das Thema Geld. Ich habe mich so viel damit beschäftigt, mit der naiven Vorstellung, ich lese alles, was es zu diesem Thema gibt, so viel gibt es eigentlich gar nicht, und dann komme ich in die LifePoint-Kirche und dann halte ich diese eine Predigt, wo alles drinsteht und wo jeder genau Bescheid weiß, wie es mit dem Thema Geld aussieht, und dann wissen es alle. Schön, oder? So eine gute Idee, gute Vorstellung. Und jetzt stehe ich hier und habe in der Zwischenzeit aber gemerkt, oh, so einfach ist das alles gar nicht. Es ist echt ein sehr, sehr komplexes Thema. Und um euch das mal zu zeigen, wie komplex und wie vor allen Dingen, wie verschieden dieses Thema man das sehen kann, habe ich euch jetzt einfach mal 4 Bibelverse mitgebracht, die ich jetzt einfach mal euch hier an den Kopf werfe. Und dann schauen wir mal, was wir davon halten sollen. Den ersten kennt ihr, wo Jesus mit einem gesprochen hat. Und dann zum Schluss sagt er, weil er gemerkt hat, hey, dem sein Herz ist eben nicht am rechten Fleck. Er hat ein Problem mit Geld. Ja, hatte Jesus dann gesagt, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Steht in Matthäus 19, Vers 24. Könnten wir jetzt rausschließen, okay, reich sein ist schon mal nicht das, was Gott will. Aber dann gucken wir in Prediger 5, Vers 18. Da steht dann drin, wenn es jemand zu Reichtum bringt und sich an seinen Besitz erfreuen kann, dann hat er das Gott zu verdanken. Ja, die Früchte seiner Arbeit zu genießen, das ist Gottes Geschenk. Aha, also Gott macht doch auch Menschen reich, damit sie das genießen können. Was jetzt? Noch ein anderes Thema, da ist auch sehr kontrovers. Das ist ein längerer Text aus Matthäus 6, 25 bis 29. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht viel mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht viel wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Oh, auch wieder stark. Aber jetzt gucken wir wieder in die Sprüche rein. Sprüche 6, Verse 6 bis 8. Und da steht da geschrieben, wo es eben noch hieß, wir müssen eigentlich gar nichts tun. Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du endlich klug wirst. Kein Vorgesetzter treibt sie an. Trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und legen in der Erntezeit ihre Vorräte an. Seid ihr jetzt irgendwie schlauer geworden? Also ich bin jetzt irgendwie völlig verwirrt. Es gibt so eine große Bandbreite zwischen den Lilien, die einfach nur rumstehen und von Gott versorgt werden und sich keine Sorgen machen müssen, nichts beiseite legen müssen, weil ja immer alles kommt, was sie brauchen. Und dann gibt es die Ameisen, das sind sozusagen die haben die Versicherungsüberdosis, ja, wie wir so oft, so alles Mögliche versichern und jeden Cent, den man irgendwie raffen kann, als Sicherheit irgendwo beiseite legen und irgendwo vergraben. Manche legen es ja tatsächlich unter das Kopfkissen und beiseite legen. Diese Bandbreite ist sowas von breit. Aber ich habe mich dann irgendwann gefragt, was will Gott jetzt eigentlich? Ich kann es irgendwie nicht fassen. Ja? Ein kleines Zwischenfazit von mir war an dem Punkt auf jeden Fall, naja, es gibt, glaube ich, auch bei diesem Thema, wie bei so vielen Themen, kein Schwarz und kein Weiß, kein komplett richtig und kein komplett falsch, sondern wir müssen irgendwie gucken, wie wir das zusammenkriegen. Und, habe ich eben gemerkt, beim Umgang mit Finanzen, dass es eben da auch um die Herzenseinstellung geht, dass es Gott nämlich darum geht, wie unsere Herzenseinstellung ist. Ja, es ist ja so ein Kampf, das habe ich damals in der Predigt ausführlich erklärt, zwischen Gott und zwischen Mammon, zwischen diesen zwei Systemen. Und ihr kennt vielleicht alle diesen Satz, Geld verdirbt den Charakter. Schon mal gehört? Ich finde den falsch. Ich würde eher sagen, Geld verstärkt den Charakter. Jemand, der von sich aus schon irgendwie, sagen wir mal, nicht gut drauf ist, böse drauf ist, egoistisch ist, wenn du dem einen Sack voll Geld gibst, was wird er machen? Höchstwahrscheinlich seine egoistischen Dinge befriedigen. Wenn er so ein Geltungsbewusstsein hat, wird er sich ein fettes Auto kaufen und hier und da, ja, und wird damit rumprassen und wird einfach, sein Charakter wird sich wahrscheinlich eher verschlechtern, weil er jetzt endlich das ausleben kann, was er schon immer in sich drin hat, nämlich irgendwie so, ha, was Böses. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die gut sind und die sich für Menschen interessieren, die Menschenliebe haben. Und wenn du denen einen Sack voll Geld gibst, dann kannst du relativ sicher sein, dass die das Geld nicht einfach so verprassen werden, sondern auch anderen davon was abgeben werden, vielleicht in Menschen investiert werden und was Gutes damit tun werden. Also Geld an sich kann erstmal eine ganz neutrale Geschichte sein. Ich will euch nochmal kurz ein paar Basics erklären. Wie gesagt, wenn ihr das nochmal in aller Ausführlichkeit hören wollt, Podcast 2019, da habe ich das schon mal getan. Was sagt uns die Bibel nun wirklich über den Umgang mit Finanzen? Was ist sozusagen gesichertes Wissen? Nummer 1 ist die Erstlingsgabe, der sogenannte Zehnte. Da sind wir uns, glaube ich, als Christen alle relativ einig, dass das wirklich was ist, was Gott nicht nur im Alten Testament gesagt hat, sondern was auch noch heute gilt. Gucken wir nochmal rein, die berühmte Stelle in Maleachi 3, Vers 10, wo Gott sagt, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollen Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Also da steckt auch noch das Prinzip Saat und Ernte mit drin, was ihr in diesem Bild auch so ein bisschen symbolisch seht. Wie kann man sich das jetzt vorstellen mit diesem Zehnten? Ich habe da ein ganz nettes Beispiel im Internet gefunden von so einem Pastor aus den USA, der das mal ein bisschen mehr veranschaulicht hat. Also stell dir vor, du lebst alleine und du bist irgendwie krank geworden. Du kannst dich nicht mehr versorgen, hast aber einen netten Nachbarn und der ist so freundlich und der bringt dir jeden Tag eine, so eine Auflaufform, ja, wenn man so einen Nudelauflauf oder Gratin oder sowas drin macht, bringt dir jeden Tag so eine Auflaufform vorbei mit leckerem Essen. Und weil es so reichlich ist, kannst du sogar, bleibt nur was übrig, kannst du sogar die Reste noch in einen Topf aufheben und sogar anderen noch was abgeben davon. Toll, oder? Nur eines solltest du nicht tun. Die Auflaufform behalten und sagen, meins. Ne? Die gibt man wieder zurück, oder? Vielleicht kommt da wieder vorbei, der Nachbar, oder vielleicht gehst du runter und sagst, hey, hier ist wieder die Auflaufform, vielen Dank, dass du mir was gegeben hast. Das wäre doch unverschämt, wenn man sagt, die will ich auch noch. Kauf dir eine neue. Komm morgen wieder vorbei. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt. Der Zehnte ist in diesem Fall die Auflaufform. Und der Nachbar in dieser Geschichte, das ist Gott. Und ganz streng genommen gehört ja das ganze Essen, das er dir vorbeibringt, gehört es dir oder gehört es ihm? Gehört ihm, ja? Er bringt dir das nur vorbei und schenkt dir das. Doch wir dürfen es für uns gebrauchen. Er gibt es uns, damit wir was davon haben. Nur die Auflaufform, die will er wieder zurückhaben. Der Zehnte ist also nichts, was wir Gott abgeben, was er uns wieder raubt oder so. Nein, der Zehnte ist etwas, was wir Gott zurückgeben. Das hat er uns gegeben. Wir dürfen das essen, wir dürfen das genießen, wir dürfen ihm diesen Teil wieder zurückgeben. Vielleicht spricht es den einen oder anderen an. So kann man auch den Zehnten sich mal betrachten. Das zweite Prinzip, und das habe ich euch damals ziemlich ausführlich erklärt, the Basics, ist, wir müssen in unseren Finanzen, in unserem Geld, den Kreis schließen. Ja, wir sehen die ganzen Finanzen, die Einnahmen, als so eine Art Kreis und die Ausgaben. Da kommt also was rein und jetzt müssen wir gucken, wie können wir es schaffen, dass das reicht. Die Frage kann man sich stellen, wie viel ist genug? Also dass man sich mal die Frage stellt, wie viel brauche ich eigentlich zum Leben? Das kann man mal ganz konkret machen, indem man so ein Haushaltsbuch führt oder indem man wirklich mal einfach großzügig schätzt, wie viel Geld brauche ich eigentlich für mich, für meine Familie, fürs Drumherum und sämtliche Ausgaben aufs Jahr gesehen, mal großzügig durchrechnet, das auf einen Monat runterrechnet, und dann hat man irgendwie so eine Zahl, so viel brauche ich eigentlich. Und dann kann man gucken, wie viel Einnahmen habe ich und was bleibt im besten Falle davon übrig. Und von dem, was übrig bleibt, da kann ich dann überlegen, hey, was mache ich damit? Ich richte mir vielleicht noch Vorsorge ein, ja? Für Notfälle mache ich mir irgendwie so ein Finanzpolster, irgendwo so ein kleines Konto oder sowas. Geld für kommende Anschaffungen, Reparaturen, weil die meisten Sachen, die man hat, halten ja nicht ewig, sondern die muss man irgendwann mal wieder ersetzen, reparieren lassen. Auch dafür braucht man Geld. Wenn man das alles hat, dann ist eigentlich der Finanzkreis sozusagen geschlossen. Dann hat man so einen festen Betrag, so viel brauche ich eigentlich und so viel nehme ich ein. Wenn dann es Gott segnet und dann noch was übrig bleibt, das wäre der Optimalfall, dann ist der Kreis geschlossen und wir haben noch Geld übrig. Und anstatt es irgendwie dann auch wieder sinnlos auszugeben, weil wir unseren Kreis nicht geschlossen haben, können wir dann sagen, okay, mit diesem Geld, was übrig ist, kann ich jetzt noch was Sinnvolles machen, anstatt es auch noch für irgendwas auszugeben. Das meine ich mit geschlossener Kreis. Was kann ich nun damit tun? Ich möchte euch jetzt heute einfach mal noch so ein paar Tipps geben. 12 Tipps sind es insgesamt, die alle aus der Bibel abgeleitet sind, wie Gott eigentlich möchte, wie wir unser Geld investieren. Und danach natürlich noch was ganz Spezielles, was Gott ganz besonders von uns möchte. Das sind jetzt keine konkreten Anlagetipps. Ich empfehle euch jetzt keine Aktien oder sowas, die ihr kaufen wollt. Ja, BASF steht gerade gut oder keine Ahnung. Nein. Aber 12 biblische Prinzipien des Investierens. Und die habe ich aus einem Buch gezogen, kann man mal einblenden, das ganz frisch erschienen ist. Und ich hatte das Privileg, da als Korrekturleser bei dem Buch mitlesen zu dürfen. Und es ist von diesen zwei Jungs, Alexander Matejewitsch und Sebastian Mann, Bibelfinanz, die diesen Podcast machen, den ich mir immer anhöre. Und die haben jetzt mal ihr gesamtes Wissen, und das ist wirklich sehr viel Wissen, in ein Buch reingebannt. Und ich sage mal, wenn jemand wirklich in die Tiefe gehen will, dann kann ich ihm dieses Buch empfehlen. Aber es ist sehr umfassend. Also ich bin beim Korrekturlesen fast vom Stuhl gefallen. Das war wirklich sehr, sehr viel. Aber die haben wirklich nicht nur eben die biblischen Dinge, sondern die haben auch sämtliche Geldanlagen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Bankprodukte, Aktien, Immobilien, Edelmetall, Kryptowährungen, alles Mögliche mal tatsächlich sich angeschaut, genau erklärt, was steckt dahinter, wie funktioniert das. Und dann eben auch noch bei jedem die biblische Perspektive angeschaut und probiert es zu bewerten und sogar noch 3 Zukunftsszenarien erstellt. Weil es gibt ja auch im christlichen Bereich Leute, die sagen, die Welt geht bald unter und das als Bibels, als Szenario oder als Szenario, dass das passiert, der Euro crasht und so, haben das wirklich mal genau durchdekliniert, was es bedeuten würde. Also wenn jemand von euch ein Freak ist, kann ich ihm das Buch empfehlen. Ansonsten würde ich euch jetzt einfach mal die 12 Prinzipien, die sie uns empfehlen, aus der Bibel abgeleitet, in aller Kürze mit auf den Weg geben. Wie sollen wir investieren? Der erste Punkt, sei ein treuer Verwalter. Wir müssen uns überlegen, es geht beim Thema Investieren nicht um unser Geld, sondern um Gottes Geld. Das ist das Geld, das Gott uns anvertraut hat. Wir sind seine Verwalter. Deshalb sind wir aufgerufen, mit den uns anvertrauten Finanzen verantwortungsvoll umzugehen und das Geld möglichst für seine Ziele einzusetzen, um ihn damit zu ehren. Wie das geht, werden wir gleich noch in den weiteren Punkten sehen. Der zweite Punkt ist dann nämlich schon mal ganz entscheidend. Sprich mit dem Eigentümer. Naja, Thema Gebet natürlich. In Sprüche 1, Vers 7 steht, den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Wenn Gott der Eigentümer der Dinge ist und auch des Geldes ist und wir uns quasi um sein Vermögen kümmern, wenn wir seine Vermögensverwalter sind, seine Manager sind, dann sollten wir uns doch mit dem Vorstandsvorsitzenden abstimmen, oder? Das ist doch in jeder Firma so. Wenn jemand ein Budget verantworten muss oder Geld von der Firma investieren muss, sollte er das schon irgendwie mit dem Chef absprechen, sonst könnte das einfach daneben gehen. Und deshalb ist bei jeder Investmententscheidung einfach das Gebet ein ganz wichtiges Prinzip und Element. Jetzt kommt ein ganz spannender Punkt, der erscheint jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber ganz wichtig für alle, die verheiratet sind oder in einer Partnerschaft leben, habe Einheit in der Ehe. Was hat das jetzt mit dem Thema Geld zu tun? Naja, es ist ja oft so, dass bei Paaren vielleicht einer sich mehr um das Thema Geld kümmert als der andere. Das ist oft so, dass einer das mehr in die Hand nimmt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der macht einfach irgendwelche Entscheidungen. Stellen uns mal vor, Samstagmorgen, das Ehepaar wacht auf. Ach, guten Morgen, Schatzi. Übrigens, was ich dir noch ganz vergessen habe zu sagen. Du, ich habe da von unserem Ersparten, von den 20.000, habe ich gestern uns eine Photovoltaikanlage gekauft. Weil das ist eine super Investition. Weil da können wir Strom damit produzieren und hey, in 20 Jahren hat sich das amortisiert und wir kriegen jedes Jahr da 500 Euro raus. Ist das nicht toll? Ich meine, in Urlaub wollten wir eh nicht gehen, neues Auto wollten wir uns ja auch nicht kaufen. Deshalb habe ich gedacht, das ist doch super, oder? Weiß nicht, ob ihr das für ein gutes Vorgehen haltet. Ich denke, das Wochenende ist ziemlich gelaufen bei dem Ehepaar vielleicht, ja? Es sei denn, der Partner sagt, boah, das hast du aber toll gemacht, ja? Leute, also bei Entscheidungen, gerade bei wichtigen Investitionen, ist es wichtig, dass man den Ehepartner damit einbezieht. Und selbst wenn der vielleicht oder sie vielleicht nicht so viel Ahnung hat von dem Thema, probieren es zu erklären und einfach sagen, hey, überleg dir das mal, was hältst du davon? Und zumindest mal die Meinung einzuholen. Und wenn da vielleicht irgendwie der Partner sagt, ich weiß, ich habe davon jetzt keine Ahnung, aber irgendwie fühlt sich das nicht gut an, dann sollte man vielleicht wirklich nochmal überlegen oder es vielleicht besser sein lassen. Also, hab auch da Einheit in der Ehe. Und dann mach weiter mit dem vierten Punkt. Suche weisen Rat. Da gibt es auch wieder in den Sprüchen 15, 22 eine interessante Sache, die so ein bisschen gegen die Dinge in der Welt sind. Da steht, wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Finde ich ganz spannend. Also anders als in der Redewendung, viele Köche verdirben den Brei, empfiehlt uns die Bibel, uns sogar mehrere Ratgeber doch zu suchen. Ja? Vielleicht zumindest mal in wichtigen Dingen. Und ich glaube, gerade beim Thema Finanzen und Geld kann es vielleicht nicht schaden, wenn man nicht nur seinen Bankberater fragt oder seinen Finanzberater. Aus verschiedenen Gründen. Erstens ist er auch nicht allwissend. Zweitens, ein Bankberater verdient ja vor allen Dingen auch über Provisionen und verkauft dir vielleicht auch ein Produkt, wo er vielleicht viele Provisionen kriegt, aber es vielleicht nicht unbedingt für dich das beste Produkt ist. Und drittens, selbst wenn er vielleicht die besten Absichten hat, weiß dein Bankberater wirklich, was Gott möchte? Weiß er, ob das Investment vielleicht auch in Gottes Sinne ist, was er dir da empfehlen will? Also, man muss aufpassen und deshalb wirklich die Empfehlung, einfach dir ein paar Leute zu suchen aus seinem Umfeld, vielleicht auch aus der Gemeinde, aus dem Hauskreis und zu sagen, hey, das und das haben wir vor, wir würden da gern was investieren, was hältst du denn davon? Vielleicht hat da jemand sogar eine Ahnung oder vielleicht spricht Gott zu jemandem in positiven oder negativen Sinne. Sucht euch da jemanden, ja? Wenn ihr keinen findet, kommt zu mir, gebe ich euch einen Rat vielleicht. Fünfter Punkt, das können wir ganz kurz machen, ich glaube, das ist relativ logisch, investiere kein geliehenes Geld. Also geh nicht zur Bank und sag, ich hole mir jetzt 20.000 Euro, denn ich bin der Börsenexperte überhaupt und ich habe da letztens einen Artikel gelesen und da stand drin, die und die Aktie und dann mache ich aus den 20.000 40.000 und dann kann ich das ja locker zurückbezahlen. Gott möchte unser Versorger sein, das möchte er. Er möchte unser Versorger sein und uns mit allem beschenken, was wir für ein gesegnetes Leben und auch für Investitionen brauchen. Und er möchte nicht, dass wir zu irgendeinem Kreditgeber hingehen und uns von dem Geld leihen. Weil da sind wir nämlich ganz schnell in der Unfreiheit, weil wir plötzlich jemandem etwas schulden. Ja? Ich sage mal, das Thema Immobilie ist vielleicht mal was anderes, da hat man einen Gegenwert. Aber Geld leihen, um es zu investieren, ist eine ganz, kann eine ganz schlimme Falle werden, wo wir ganz unfrei werden. Und wir haben da vorhin gesungen, dass die Ketten gesprengt sind. Gott möchte unsere Ketten sprengen und möchte, dass wir Freiheit haben in allen Bereichen. Und wenn jemand finanziell in Unfreiheit ist, ich glaube, das wisst ihr, kennt ihr vielleicht alle Beispiele, ist es eine ganz schöne Belastung im Leben. Und dann ist man auch in vielen anderen Dingen nicht mehr frei. Also kein geliehenes Geld investieren. Punkt 6, bilde eine Liquiditätsreserve, nennt man das hier einfach fachmäßig. Also Finanzpolster, okay? Bilde dir einen Polster irgendwo. Nicht unterm Kopfkissen, würde ich nicht empfehlen, aber irgendwo vielleicht auf dem Konto oder irgendwo in Sicherheit. Wie war das nochmal mit den Ameisen? Wir hatten das vorhin. Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du endlich klug wirst. Kein Vorgesetzter treibt sie an, trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und legen in der Erntezeit ihre Vorräte an. Also Vorräte zu bilden, ist durchaus das, was Gott auch uns auf den Weg gibt. Ja? Wir dürfen uns von ihm versorgen lassen, ja? Wir dürfen auf ihn vertrauen, aber es ist nicht verkehrt, auch Vorräte zu haben. Habt ihr ja vorhin gesagt, es geht immer mal irgendwas kaputt und wenn du gar keine Vorräte hast, kann es ganz, ganz schwierig werden. Also eine Geldreserve für Notfälle und Unvorhergesehenes ist, glaube ich, auch in biblischer Hinsicht voll okay. Punkt Nummer 7, auch spannend, verbinde Investments mit konkreten Zielen. Wenn man jetzt wirklich Geld übrig hat und so, dann kann man ja sagen, boah, ich spare jetzt einfach drauf los und ich gucke, dass ich so viel wie möglich spare. Einfach so ins Blaue hineinsparen, das kann man natürlich machen. Aber besser ist es, wenn man im Gespräch mit Gott tatsächlich überlegt, Gott, was ist denn so dran in meinem Leben, so die nächsten Monate, die nächsten Jahre, welche Pläne und Ziele sind denn da? Und was hat es mit Finanzen zu tun? Was brauche ich da vielleicht in den nächsten Jahren für Mittel? Und daraus kann ich mir vielleicht ableiten, okay, wie viel sollte ich sparen? Für was sollte ich sparen? Vielleicht für den Kauf eines Autos oder eines neuen Autos, vielleicht für einen besonderen Urlaub, vielleicht für die Ausbildung deiner Kinder, dass du weißt, okay, in ein paar Jahren werden die vielleicht hier mal studieren und da brauche ich vielleicht irgendwo ein gewisses Polster. Oder vielleicht für eine Auszeit von dir oder von deinen Kindern, wenn jemand vielleicht auf eine Bibelschule gehen will oder für ein Sabbatical. Alles das sind konkrete Ziele, wo man dann wirklich ableiten kann, okay, wie viel brauche ich dafür? Und so kann ich mir ein Sparziel setzen, so und so viel will ich sparen und investieren. Und wenn Gott damit einverstanden ist, wenn das im Einklang mit ihm ist, dann wird er dir auch helfen, das zu erreichen und wird das Ganze auch segnen. Also Investments am besten mit konkreten Zielen verbinden, dann ist es besser. Der Punkt 8, ganz wichtig auch, setze dir klare Grenzen. Das gilt zum Beispiel für die Höhe der Investition oder für die monatlichen Sparbeträge. Wenn du irgendwie monatlich auf irgendwas sparst, dann sollte das natürlich irgendwo festgelegt sein und angepasst sein an dein Einkommen, damit du nicht 50% deines Einkommens plötzlich da fürs Sparen brauchst und musst dein Leben derart einschränken, dass es auch keinen Spaß mehr macht. Also sprich, auch da gucken, wie kann man das definieren? Und auch, wenn man jetzt zum Beispiel Geld an der Börse investiert, zu sagen, ich will auch mir ein Ziel setzen, wo ich dann auch aussteige. Ja? Es kann ja sein, dass du in irgendwelche Aktien investierst und die gehen super ab, es geht voll nach oben, boah, und plötzlich hast du 10% erreicht. Jetzt denkst du aber, naja, das kann ja noch weitergehen. Ja? Du hast dir überhaupt kein Ziel gesetzt und lässt es einfach immer weiterlaufen. Es kann nämlich auch plötzlich wieder abwärts gehen. Ja? Aber wenn du dir dann ein Ziel setzt und sagst, hey, wenn ich 10% geschafft habe, dann ist gut, Ziel erreicht, dann kann ich mir das Geld auch wiederholen und nicht warten, bis es vielleicht wieder abstürzt. Ist auch wichtig. Oder auch nach unten, ein sozusagen, wie hoch soll höchstens mein Verlust sein? Auch da sollte man sich eine Grenze setzen. Weil die Aktien gehen ja nicht immer nur nach oben, vielleicht kaufst du die eine und die geht nach unten. Die Frage ist, wie lange willst du das Spiel mitmachen? Willst du warten, bis die Hälfte weg ist? Oder vielleicht sagst du, boah, wenn die 10% runter ist, dann steige ich lieber aus und gehe mit diesem Verlust raus. Also auch da ganz wichtig, setze dir klare Grenzen. Und der nächste Punkt ist ganz wichtig auch und hängt damit auch zusammen. Handle nicht aus Angst oder Gier. Also über Gier sagt die Bibel ganz klar im 1. Timotheus 6, Vers 10, denn alles Böse erwächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Also die kann einem sogar vom Glauben abbringen. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können. Und mit der Angst ist es genauso. Ihr kennt dieses Sprichwort, Angst ist kein guter Ratgeber. Das gilt in vielen Bereichen des Lebens genauso auch wie in den Finanzen. Wer aus Angst oder aus Gier agiert mit Geld und Finanzen, der kann ganz schnell auch in große Probleme kommen. Und wer so viele Emotionen nicht im Griff hat, der hat entweder zu viel Geld vielleicht irgendwo reingesteckt oder in was zu Riskantes rein investiert. Weil wenn man nachts nicht mehr schlafen kann, wegen irgendeinem Geldinvest, dann ist man, glaube ich, irgendwo auf dem falschen Weg. Das ist nicht das, was Gott will. Dann ist man nämlich auch nicht frei. Wir kommen schon zum 10. Punkt. Vielleicht hast du noch keine klare Antwort irgendwie im Gebet bekommen. Dann ist der Tipp, frage, was Jesus tun würde. Ihr kennt bestimmt alle noch diese Bändchen, die es da früher mal gab. What would Jesus do? Ja, dass man im Leben immer so rumläuft und bei Entscheidungen immer sagt, stopp. Was würde Jesus jetzt tun? Und das kann man sich auch in diesem Fall stellen, wenn man nicht sicher ist. Einfach mal fragen, würde Jesus in diese Anlage investieren, wenn er heute da wäre? Würde Jesus in die Rüstungsindustrie oder in Suchtmittel wie Alkohol oder Tabak investieren? Ich glaube, wenn man vor so einer Entscheidung steht, ist es schon relativ klar. Also manchmal ist es doch relativ einfach, was Jesus vielleicht einfach nicht tun würde. Und was Jesus nicht tun würde, würde ich einfach sagen, sollten wir vielleicht auch nicht unbedingt tun. What would Jesus do? Also auch da zu fragen. Jesus-Faktor. Wir kommen schon zum 11. Punkt. Ja. Habe einen langen Atem. Ja, das ist schwer in unserer heutigen Gesellschaft. Ich merke es bei mir auch selber. Ich bin auch manchmal doch ziemlich ungeduldig. Beim Investieren von Geld sollte man einen, wie die Experten sagen, einen langen Anlagehorizont ins Auge fassen. Ja? Und auch ein biblisches Investment ist so ähnlich wie eine Börseninvestition ein geduldiges und ein stetiges Wachstumsprozess. Denn an der Börse ist es so, da geht es natürlich jeden Tag, geht da irgendwas ab, aber das ist halt immer wieder kurzfristige Schwankungen. Es geht mal hoch, es geht mal wieder runter. Aber so was die Statistik so sagt, zumindest in der Vergangenheit, geht es dann im Schnitt, wenn man lange investiert, doch irgendwo immer hoch. Und da gibt es die Börsenweisheit von so einem Experten namens André Costolani. Vielleicht habt ihr die schon mal gehört. Der empfiehlt, Aktien zu kaufen. Genau, ich lese es einfach mal vor, was er sagt. Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich geworden. Ist was dran. Also es gibt auch Leute, die handeln da zu viel und die jetzt, heute kaufe ich und oh, jetzt ist die Aktie wieder und die machen viel zu viel. Man muss auch jedes Mal noch Gebühren bezahlen und dann irgendwie wird es irgendwie nichts. Und so ist es auch bei Gott. Ich glaube, Gott kann uns natürlich von heute auf morgen reich machen, aber ich glaube, dass Gott auch einer ist, der seinen Anlagehorizont lang hat und uns eben nicht, weil wir das, glaube ich, auch schwer verkraften könnten, sowas wie ein Lottogewinn oder sowas. Ich glaube, Gott möchte wirklich, dass wir so investieren, dass es ein stetes Wachstum hat und keine Schnellreichdinge. Jetzt sind wir schon beim letzten Punkt und das ist wirklich einer der präzisesten Tipps, die uns die Bibel zum Thema Finanzen gibt. Die steht in Prediger 11 im Vers 2. Verteile deinen Besitz auf 7 oder 8 Stellen, denn du weißt nicht, welches Unglück über das Land kommen wird. Verteile deinen Besitz auf 7 oder 8 Stellen. Setze niemals auf einen todsicheren Investmenttipp. Habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Die eine Aktie, die wird dieses Jahr abgehen. Setz dein Geld da drauf. Oder die Immobilie da drüben. Oh, perfekte Lage. Oder immer wieder jetzt derzeit Kryptowährung. Oh, der Bitcoin. Habt ihr gesehen, wie schnell man mit dem reich werden kann? Gestern noch 1 Euro wert und morgen 2000. Oh, jetzt gibt es wieder eine ganz neue Kryptowährung. Da musst du dein Geld reinstecken. Nein, 7 oder 8 verschiedene Investments empfiehlt uns die Bibel. Heute nennt man das, gibt es auch einen Fachbegriff, Diversifikation des Portfolios. Ja, so sagen das heute die Finanzexperten. Das hat sich nämlich durchgesetzt, dieses Prinzip. Das ist nicht mehr nur ein biblisches Prinzip, sondern das empfiehlt ja heutzutage, Gott sei Dank, eigentlich jeder Finanzberater, dass du niemals dein Geld in ein Ding reinstecken solltest, weil wenn das kaputt geht, ist dein ganzes Geld weg. Man soll streuen, ich sage jetzt mal in Finanzdeutsch gesprochen, in verschiedene Anlageklassen. Also nicht nur alles an der Börse oder nicht nur alles in Immobilien, sondern in verschiedene Dinge, in verschiedene Regionen. Wenn man an der Börse ist, nicht nur alles auf Europa oder Amerika, verschiedene Branchen. Also jetzt nicht nur alles, was weiß ich, oh, es gibt wieder ein neues Impfmittel, jetzt stecke ich alles nur in die Pharmaindustrie rein. Ja. Kann nämlich auch wieder ganz schnell bergab gehen. Oder auch zeitlich, also wenn man eine größere Summe hat, nicht alles an einem Tag investieren, sondern mal abwarten, jetzt mal ein Stück investieren. In einem Monat ist vielleicht schon wieder ein paar Sachen billiger und dann kann man da wieder, also auch da nicht alles auf einmal und nicht alles auf eine Karte setzen. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das ein höchst biblisches Prinzip. Wenn man sich an diese 12 Punkte hält, dann ist man, glaube ich, schon mal ganz gut aufgestellt. Ich hatte jetzt also in den Basics erklärt, wichtigste Basic, der 10., die Auflaufform, die geben wir Gott zurück, zum Beispiel indem wir es in die Gemeinde investieren. Das 2. wichtige Punkt, wir müssen unseren Kreis schließen, damit wir wirklich auch sehen, okay, was bleibt übrig, was können wir noch einsetzen. Und da haben wir einfach verschiedene Anlageklassen. Natürlich dürfen wir in verschiedene Sachen investieren, aber eine Anlageklasse sollte auf jeden Fall mit dabei sein. Diesen Tipp gebe ich euch auf jeden Fall. Nämlich die Schätze im Himmel. Das ist Geld, was über den 10. hinaus in Gottes Reich fließt. Oder man nennt es auch Opfer. Ja? Es gibt den 10. und es gibt das Opfer. Über den 10. hinaus, was möchte man Gott noch als Opfer geben? Und Gott hat ganz andere Maßstäbe, was wahren Reichtum bedeutet. Ihr kennt mit Sicherheit dieses eine Gleichnis, da geht es nämlich auch wieder um das Thema, von diesem Bauern, der so eine reiche Ernte hatte, der gar nicht wusste, was er alles damit machen sollte, also hat er beschlossen, er lässt neue Scheunen bauen, damit er ganz viele Vorräte hat. Dann hat Jesus gesagt, und was würde passieren, wenn er morgen stirbt? Was hätte er von seinem ganzen Korn gehabt, dass er alles für sich alleine da gebunkert hat? So sieht Jesus das. Und Jesus' Schlussfolgerung und Aufforderung daraus ist, nachzulesen in Matthäus 6, 19 bis 21, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr, da sind sie, Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Da sind wir wieder bei der Herzenssache. Schätze im Himmel sammeln können wir, indem wir auf jede erdenkliche Art ins Reich Gottes investieren. Mit unserer Zeit, mit unseren Fähigkeiten, es geht ja hier nicht nur um Geld, und mit vielen anderen Dingen auch mehr, wirklich Schätze im Himmel zu sammeln, indem wir gute Beziehungen haben mit Menschen. Da könnten wir jetzt hunderte Beispiele, will ich gar nicht tun, sondern es ist so individuell, aber es geht einfach darum, dass man was tut, was Gottes Reich dient. Aber eben auch mit Geld. Und nicht Geld sparen an sich ist was Schlechtes, sondern es geht um die Herzenssache. Wer seine Sicherheit alleine im Geld sucht und im Wohlstand und im Besitz und es nur für sich behalten möchte, das ist das Problem. Und das ist das, wo dieser Kampf ist zwischen Gottesreich und Mammon. Wenn es nur darum geht, Sicherheit in Geld zu haben, das ist die Herzenssache. Das ist immer wieder bei dem Punkt, Geld verstärkt den Charakter. Wenn du nur auf Sicherheit aus bist, dann wirst du Geld anhäufen und es für dich behalten und damit denken, jetzt habe ich aber Sicherheit mit meiner Million auf dem Konto. Wenn du aber morgen krank wirst, was hast du dann davon, ja? Wenn du morgen stirbst? Wem also dienen, Gott oder dem Mammon? Auch das will ich euch nochmal kurz zeigen, diese Bibelstelle aus Matthäus 6, Vers 24. Da sagt er ganz klar, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Also das Geld im Sinne von, dass man es eben nicht für Gott einsetzt. Eine gute Zusammenfassung hat Paulus seinem Schüler Timotheus mit auf den Weg gegeben, wo eigentlich alles nochmal drinsteht. Im 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Hat er gesagt, Timotheus, den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Da steckt eigentlich alles drin, was man wissen muss. Und eins noch zum Schluss, das fand ich echt irgendwie cool, hat mich irgendwie sehr motiviert. Bin da im Laufe meiner Recherchen und so auf eine christliche Organisation gestoßen, die armen Ländern, also Menschen in armen Ländern, so Mikrokredite gibt, ja, damit sie sich eine eigene Existenz aufbauen können und eben nicht sie mit Spenden überschüttet, sondern sagt, hey, Tim, ich gebe dir jetzt hier 1.000 Euro, damit kannst du dir ein kleines Business aufbauen, was in deinem Land eben passt, oder du kannst was weiß ich, irgendwas verkaufen oder so, Startkapital, und du zahlst mir das dann mit der Zeit wieder zurück, mit ein bisschen Zinsen auch, und das Geld kann ich als Organisation dann wieder jemand anderes geben. Ja? Du hast danach deine Existenz aufgebaut, du hast dein Business, und das Geld kann wieder für andere gut sein. Was mich, gibt es viele bestimmt solche Organisationen, aber was ich cool fand, war einfach der Slogan, den die dafür hatten. Und der hat mich echt total angesprochen. Ich habe euch von der Homepage da einen kleinen Screenshot mitgebracht. Ich mache jetzt keine Werbung, was für eine Organisation das ist. Habe ich weggeschnitten. Investieren Sie bewusst, okay. Und dieser Satz, den fand ich genial. Machen Sie aus Ihrem Geld gutes Geld. Also das greift wirklich wieder dieses auf. Geld ist eigentlich neutral. Geld hast du halt irgendwie. Und du kannst jetzt aus diesem Geld gutes Geld machen. Sprich, die Bibel würde sagen, Schätze im Himmel. Ob das jetzt mit dieser Organisation so ist, keine Ahnung, die ist schon christlich und so, ich habe da auch tatsächlich ein bisschen Geld investiert, macht mir einen guten Eindruck, aber ich fand es genial, diese Formulierung. Jetzt habe ich euch ganz viel an den Kopf geworfen, mein kleines Fazit. Wenn Gott sieht, dass du ein treuer Verwalter bist und du das im Kleinen bewiesen hast, ihr kennt ja auch diese Verse, ne? Wer im Kleinen treu ist, dem wird Gott mehr anvertrauen. Ist nicht nur auf Geld zu beziehen, aber eben auch. Dann kann es passieren, dass er sagt, wow, er hat gut mit Geld, mit dem gewirtschaftet, ich werde ihm mehr anvertrauen und ich werde ihm mehr Überschuss geben. Und dann ist es deine Aufgabe, diesen Überschuss, mit dem er dich segnet, weise zu investieren, im Sinne des Besitzers, also Gott, in seinem Sinne das Geld gut zu investieren. Und Geld, das haben wir gehört, ist zunächst mal neutral. Und jetzt ist es an dir, wie dieser Slogan es hier sagt, aus diesem Geld gutes Geld zu machen. Und darauf liegt ja ein riesiger Segen. Und das ist ein Turbo, das macht einfach auch dich selber glücklich und unheimlich, macht unheimlich viel Spaß, wenn du in diesem Zustand bist, dass du wirklich Geld zur Verfügung hast, was du in Gottes Reich direkt wiedergeben kannst. Kann ich vielleicht noch zum Schluss erzählen, also ich habe vor einigen, ich weiß nicht, ob es schon ein Jahr ist oder so, wirklich auf dem Herzen gehabt, einfach ein eigenes Konto anzulegen. Und das habe ich dann tatsächlich die Schatzkammer genannt. Und zwar nicht meine Schatzkammer, sondern die für den Herrn, wo jeden Monat ein Betrag drauf überwiesen wird und wo ich einfach sage, Gott, das ist jetzt neben allem, was ich vielleicht sonst so gebe und spende und hier, das soll einfach nur für dich sein, das ist die Schatzkammer, da darfst du dich bedienen. Und da bete ich einfach regelmäßig, was Gott mir zeigt. Manchmal bleibt es ein paar Monate unberührt und dann entsteht da eine schöne Summe und dann irgendwo kriege ich irgendwie den Eindruck, okay, hey, da kann ich jemanden unterstützen, da kann ich was Gutes tun, das Geld kann wirklich in Gottes Reich fließen. Wenn du mal an dem Punkt bist, dass du so eine Schatzkammer hast, muss ich sagen, das macht auch richtig Spaß, dann wirklich in Gottes Reich so direkt rein zu investieren und in Menschen zu investieren. Ja? Du wirst da immer irgendwie was finden und da möchte ich euch echt motivieren. Geht diese Schritte und Gott wird euch da reich segnen und ja, dann kann man vielleicht auch eine Emily unterstützen oder so, ja? Die nach Amerika geht oder was auch immer. Ja? Deine Steilvorlage, Emily, für später. Ja, mit den Gedanken wollte ich euch einfach ja, jetzt mal lassen. Lasst es mal auf euch sacken und ich bete einfach noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unser Versorger bist, Vater. Du hast für jeden einen Plan. Du hast uns zu treuen Verwaltern gemacht, Vater. Und du ja, versorgst uns wie die Lilien, Vater. Und manchmal gibst du uns auch mehr. Und ich bitte dich, dass du uns da wirklich Weisheit schenkst, mit dem auch gut umzugehen und dass du uns hilfst, neben unserem Leben zu bestreiten, auch eben ja, tatsächlich Schätze im Himmel tatsächlich zu sammeln, Vater. Mit unserer Zeit, die wir investieren, mit unserer Liebe, die wir investieren und wem es gegeben ist, auch mit Geld, dass wir irgendwo wieder in dein Reich fließen lassen können, damit auch einfach dein Reich gestärkt ist und dass wir auch ein Segen sein dürfen für andere Menschen, Vater. Amen.